HMS. Und jetzt? Wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt viel Spaß.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge HMS und jetzt. Ich heiße Julia und zu Gast in dieser Episode Alex Kempe. Alex hat 2015 seinen Abschluss gemacht und arbeitet heute als Kleinpartner im Bereich Fashion bei Meta. Was genau das bedeutet, das erfahrt ihr unter anderem in dieser Folge. Viel Spaß! Ja, Alex, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hi, freut mich auch.
Wir sitzen hier gemütlich bei Lebkuchen und Kaffee. Es ist Wochenende. Wie war deine Arbeitswoche?
Es ist grau draußen, es ist Samstag, aber das soll jetzt nicht negativ klingen. Ich finde es schön, hier zu sein. Wie war meine Arbeitswoche? Ganz gut, ehrlicherweise. Also meine Arbeitswochen sind aktuell alle sehr, sehr voll. Aber das heißt nicht, dass es schlechte Wochen sind. Es ist einfach insgesamt ziemlich viel immer los. Das liegt aber auch daran, muss ich auch sagen, dass es auch eine Mischung ist aus meinem Arbeitsleben und meinem Privatleben. Ich habe zwei kleine Kinder und auch da gibt es natürlich einiges zu balancieren, was irgendwie dazu kommt. Aber ansonsten geht's mir gut. Ich habe es vorhin zu dir gesagt. Ich finde es schön, hier zu sein. Ich glaube wirklich, war das letzte Mal zum Abschluss 2015 hier und seitdem nicht mehr in der Finkenau. Was erstaunlich ist, weil man denkt, eigentlich müsste das doch zwischendurch mal passiert sein, aber mir fällt kein Moment mehr ein, ehrlicherweise. Deswegen umso schöner, dass wir jetzt hier zusammenkommen.
Ja, super. Wir hatten das Thema gerade schon sonderlich viel, hat sich ja seitdem nicht verändert, zumindest was die Räumlichkeiten betrifft.
Nee, tatsächlich, ich sehe ehrlich gesagt gar nichts, was sich verändert hat. Was aber auch nicht schlecht ist, weil die Räume waren vorher schon gut. Also es ist nicht, dass man sagen muss, hier müsste sich jetzt zwingend was verändern. Ich finde es trotzdem ein schönes Gefühl, hier wieder über die Flure zu spazieren, die Fotos zu sehen und einfach insgesamt verbinde ich schon sehr viel Positives hiermit. Das fühlt sich deshalb gut an, hier wieder mal reinzukommen. Ja, die Räume sehen exakt so aus wie noch 2015.
Ja, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, Alex, du bist gebürtiger Hannoveraner, hast in Weimar mit einem Zwischenstopp in Barcelona Medienkultur studiert und 2015, wir hatten das Thema gerade schon, dein MBA an der Hamburg Media School gemacht. Heute bist du für Meta zuständig oder tätig, darüber reden wir gleich noch, aber wie kam es dazu, dass du dich damals für die HMS entschieden hast?
Ja, das ist eine ganz gute Frage und irgendwie auch kein geradliniger Weg, wie du, glaube ich, viele an der HMS finden wirst und auch viele, glaube ich, in den Podcastgesprächen das sagen werden. Ich habe damals ja wirklich einen sehr kulturwissenschaftlichen Einstieg gefunden in Weimar und habe das sehr geliebt. Also es war tatsächlich auch so, dass ich fernab von allem Business- und Management-orientierten Gedanken war, weil es gab auch einen da medienphilosophischen Anteil, das heißt, es war wirklich Medien- und Kulturwissenschaften durch und durch und habe mich auch damals gefragt, ob ich in die Lehre gehen möchte und das tatsächlich weiter irgendwie vorantreiben will, weil es mich wirklich leidenschaftlich berührt hat, was wir da gemacht haben, lag aber auch an Weimar, muss ich sagen, weil ich hatte vorher Weimar gar nicht auf dem Schirm und es ist einfach, wenn man noch nicht da war, kann ich es nur empfehlen. Also es klingt so ein bisschen so, als würde jetzt ein 85er Opa sagen, fahr mal nach Weimar. Aber im Sommer in Weimar, das ist schon wirklich ziemlich besonders. Also da kann man sehr, sehr schöne Tage verbringen und du merkst irgendwie, dass diese Stadt irgendwo lebt, natürlich durch die Bauhaus-Uni, aber durch auch alles, was geschichtlich halt irgendwie in Weimar passiert ist. Punkt, Weimar, cooler Ort. Und da hatte damals Armin die Vorlesung für VWL gehalten. Das heißt, das war mein Erstkontakt mit ihm. Ich fand seine Vorlesung nicht sonderlich prickeln, weil es mich einfach wirklich damals nicht interessiert. Das lag nicht an ihm. Ich finde, er hat halt schon auch einen besonderen Schnack. Er ist ein guter Typ. Ich mag ihn gerne. Das hat sich natürlich nochmal intensiviert über die Zeit hier. Aber das war damals überhaupt nicht mein Fokus. Aber er hat sich schon irgendwie eingebrannt und damals auch immer mal wieder relativ smart die HMS platziert. Und man muss sagen, dass sich seine Stunden schon abgehoben haben von einigen anderen. Also da hat er einfach sehr gutes Selbstmarketing betrieben und auch sehr gut die Uni platziert. Und dann vergingen die Jahre so ein bisschen. Ich habe mich, wie gesagt, mit anderen Sachen beschäftigt, hatte wenig Interesse daran, irgendwie jetzt in die Wirtschaft einzusteigen. Und das hat sich dann so nach und nach alles ein bisschen verändert. Und irgendwann war dann das Thema, hey, was möchte ich eigentlich im Master machen, nachdem ich sozusagen Weimar abgeschlossen hatte. Und dann dachte ich nochmal an die Media School und habe mich gefragt, vielleicht wäre es doch sinnvoll, das einmal managementtechnisch zu deckeln, was ich sozusagen im Kern wissenschaftlicher Arbeit erlangt habe. Und dann bin ich hier gelandet.
Ja, sehr schön. Ich habe deinem LinkedIn-Profil entnommen, dass du auch ein Stipendium hattest von Studio Hamburg. Magst du kurz erzählen, wie das zustande gekommen ist?
Ja, gerne. Also es war damals noch so, das habe ich jetzt verstanden, ist ein bisschen, verändert sich immer ein bisschen, dass es Unternehmensstipendien gab, die zur Verfügung gestellt wurden, wenn man sich darauf natürlich beworben hat. Und zwar die Option zu sagen, hier besteht die Möglichkeit, einfach eine Förderung zu erhalten. Und dann gab es halbe Stipendien und Vollstipendien. Und ich habe mich damals darauf beworben und dann musste man auch ein zusätzliches Assessment Center bei der jeweiligen Firma machen, was, fand ich, sehr fair ablief, aber trotzdem auch sehr fordernd war. Und dann am Ende habe ich dann, muss man sagen, den Zuschlag bekommen, habe mich natürlich riesig gefreut, weil das natürlich auch eine finanzielle Erleichterung war, diese Unterstützung zu bekommen. Und der Deal war damals, 3 Monate Praktikum bei der Firma zu machen. Das heißt, ich war dann 3 Monate bei Studio Hamburg, bin nach Jenfeld rausgejuckelt jeden Morgen und habe da, würde ich mal sagen, eine ganz gute Zeit gehabt, wenn es aber auch sehr praktikummäßig war.
Ja, ein guter Deal auf jeden Fall für beide Seiten. Vor ein paar Folgen war Sarah Berg zu Gast, die auch in deinem Jahrgang war. Sarah hat vom Balkon geschwärmt, von den vielen Partys und dem Netzwerken im erweiterten Sinne. Woran denkst du dann denn gerne zurück, wenn du an die HMS denkst?
Ich denke tatsächlich an sehr viele Menschen, die mir immer noch sehr wichtig sind. Also ich habe sehr enge Freundschaften aus dieser Zeit gewonnen, was sehr schönes ist, weil man doch auch sagen muss, dass die Zusammenarbeit sehr intensiv ist zu einigen Phasen. Intensiv, aber auch entsprechend anstrengend, dass man das Gefühl hat, hier wird auch eine gewisse Reibung erzeugt und muss auch irgendwie akzeptiert werden, dass man in diesen Projektarbeiten auch immer mal sagen muss, man muss sich selber platzieren, man muss die anderen kennenlernen, man muss als Team funktionieren. Klingt ein bisschen kitschig, aber ist im Endeffekt schon was ich sagen muss, was wir hier gelernt haben, verschiedene Charaktere auf ein Ziel zu bringen und da irgendwie sich selber auch irgendwie natürlich dann zu platzieren. Da denke ich sehr viel dran. Ich denke an sehr coole Praxisprojekte, die damals sich schon so angefühlt haben, als wäre es so richtig das echte Leben. Was zum Teil stimmt, wenn man das jetzt rückwirkend betrachtet, würde man sagen, naja gut, es war doch immer noch in einem sehr geschützten Raum. Aber wenn man aus der damaligen Perspektive diese Projekte mitgemacht hat, war das wirklich was sehr Besonderes. Und das hat mich extrem beeindruckt, mit welchen Firmen wir zusammenarbeiten konnten, wie intensiv auch der Austausch mit den AnsprechpartnerInnen auf Firmenseite war, weil auch da habe ich das Gefühl gehabt, wurden wir nicht an den Praktikanten verwiesen, sondern haben wirklich mit sehr, finde ich, schon hohen Positionen in den Firmen gesprochen. Daran denke ich. Ich denke auch an das ein oder andere Getränk natürlich irgendwie hier auf dem Balkon, an Erleichterungen nach Klausuren, an Stress vor Klausuren und prinzipiell natürlich, das ist ja wie in Beziehungen und im Leben insgesamt, je mehr Jahre vergehen, desto mehr denkt man irgendwie nur an die schönen Dinge. Ich habe aber durchweg wirklich sehr positive Gefühle, wenn ich hier wieder bin und an die HMS denke.
Sehr schön. Ja, du hast gerade schon die Praxisprojekte ins Spiel gebracht, die ja durchaus so eine Art USP der Hamburg Media School darstellen. Was für Praxisprojekte hattest du denn damals?
Ich hatte eins mit Pinterest, was ich wirklich, das war auch vor allem das Beispiel, wo ich das Gefühl habe, das war einfach ein sehr früher Moment mit einer Firma, die natürlich jetzt eigentlich gerade erst wieder nochmal so ein Wachstum hingelegt hat die letzten Jahre. Also total spannend. Das ging vor allem sehr marketingorientiert darum, wie wir irgendwie neue Ideen reinbringen können in insgesamte Kundenakquise. Es war sehr allgemein, aber es hat auch viel Spaß gemacht, weil natürlich Plattformidentifikation stattgefunden hat. Viele von uns haben Pinterest damals auch schon benutzt und hatten irgendwie ihre Moodboards auf der Plattform gebaut. Dann hatten wir eins mit einem Medizintechnikhersteller. Bin ich mir gerade nicht so sicher. Ich glaube, den Namen sage ich mal lieber nicht, weil das war damals schon ein Thema. War auch super spannend, ging um die Diabetesprodukte. Also sehr spitz, muss man sagen. Vor allem aber um eine Marketingstrategie für ein Medizinprodukt, was das Ganze noch interessanter gemacht hat, fand ich. Weil das ist auch nochmal mehr natürlich eine Einschränkung, in der man sich bewegen muss. Das war mir persönlich gar nicht klar. Wie funktioniert eigentlich der Medizinmarkt natürlich in speziellen Produkten in Deutschland? Was darfst du, was darf man nicht? Super spannend. Und das dritte fällt mir gerade nicht ein. Jedenfalls sind es die beiden gewesen. Ich muss nochmal drüber nachgrübeln. Frag mich mal was anderes, dann komme ich nochmal zu dem dritten bestimmt gleich zurück.
Ja, aber sehr abwechslungsreiche Projekte auf jeden Fall. Total spannend.
Super abwechslungsreich und natürlich jedes Mal auch im neuen Team. Hm. Und dann natürlich dadurch die Herausforderung, erstmal wieder zu sagen, man startet wieder bei Null. Ich fand, es gab natürlich Konstellationen, in denen hat man sich sehr wohl gefühlt, weil man einfach auch auf einer Wellenlänge war. Es gab Konstellationen, die haben dich mehr gefordert, die aber nicht dazu geführt haben, dass du schlechteren Output gebracht hast. Also ich glaube, das ist auch so eine Sache, die ich so rückwirkend betrachte. Und ja, wie gesagt, sehr starke Firmen in den Praxisprojekten gehabt, die mich schon beeindruckt haben, vor allem auch in den Personen, mit denen wir da zusammengearbeitet haben.
Mhm. In Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich mir natürlich auch dein LinkedIn-Profil angeschaut. Und wenn ich das richtig überblicke, hast du noch während des Masters dein eigenes Startup gegründet, oder?
Ja, wir haben, das ist eine schöne Geschichte, deswegen im Herzen auf jeden Fall Grüße an David und an Steffi, mit der ich das zusammen gemacht habe. Wir haben damals schon auch einfach so ein bisschen Unternehmergeist empfunden und an einem Produkt gearbeitet, es war dann tatsächlich ein echtes Produkt, was wir rausbringen wollten und uns bei dem Exist-Stipendium beworben, was im Endeffekt dann ein Förderstipendium hier ist, was dir ermöglicht, eigentlich den Einstieg in eine kleine Firmengründung und dann einfach eine Förderung über ein Jahr mit Mentoring und verschiedenen Themen dabei. Das war extrem aufwendig, weil das auch parallel zum Master alles ablief. Und wir haben das Stipendium dann auch bekommen. Wir haben uns aber dann innerhalb unserer kleinen Gruppe entschieden zu sagen, lasst uns doch andere Wege gehen im Sinne von, hey, ich habe hier ein Angebot von einem Arbeitgeber, ich möchte das lieber wahrnehmen. Und einfach dann entschieden zu sagen, ist das jetzt was, wo wir uns jetzt voll drauf committen und sehen wir wirklich den Wert? Da haben wir dann alle gemerkt, vielleicht ist es doch erstmal sicherer, jetzt die berufliche Laufbahn einzunehmen und irgendwie sich bei in eine volle Stelle zu gehen, anstatt sich dann auf dieses Startup zu fokussieren. Aber trotzdem extrem viel gelernt, sehr viele Sachen einfach so selbst gemacht. Also ich finde im Gefühl von, wie findet so eine Gründung statt, was musst du alles dafür irgendwie parat haben, welche Informationen brauchst du? Wir hatten einen sehr engen Freund von mir, der Produktdesigner ist. Wir haben dann sozusagen auch einen 3D-Druck unseres Produktes gehabt. Das hat einfach alles total viel Spaß gemacht. Und es war sehr viel Leidenschaft mit in dem Thema drin. Aber es war auch vollkommen in Ordnung, dann am Ende zu sagen, lass jetzt mal hier einen Punkt machen. Damit werden wir jetzt nicht in den nächsten 10 Jahren so reich werden, dass sich das lohnt für alle. Und sind dann einfach unsere Karrierewege gegangen, ohne das voranzutreiben.
Und was genau war euer Produkt und wie seid ihr darauf gekommen?
Total die Nische, die so ein bisschen im Endeffekt ging es um portable Navigationssysteme durch das Thema von entweder auf dem Fahrrad hast du dein Handy in der Hand oder du hast es irgendwie in einer hässlichen Halterung vorne, was keiner machen will. Und es gab ganz oft die Situation, wo wir uns gefragt haben, ich fahre auch noch Motorrad, das kam noch mit dazu. Wie benutzt man eigentlich die Fähigkeit des Handys in ein externes Device, ohne immer das Gerät in der Hand zu haben? Es ging vor allem wirklich um den Faktor von Navigation. Hätte man auch theoretisch ausbauen können. Es gibt jetzt mittlerweile auch Produkte, die das natürlich machen, wo du sagst, okay, du hast einfach ein kleines, elegantes, schickes Device, was dich halt irgendwie navigiert, ohne dass du ständig dein Handy haben musst. Entweder, wie gesagt, in einer hässlichen Hülle oder in der Hand. Und haben dann auch tatsächlich auf den, das ist eine schöne Geschichte, es gibt einmal im Jahr eine Motorradmesse hier in Hamburg, auch natürlich nischig für die Leute, die halt in dem Bereich sind, Hamburger Motorradtage. Und da haben wir zu dritt, sind wir rumgelaufen mit iPads und haben Befragungen gemacht. Und haben, ich weiß gar nicht, glaube 300 Leute befragt, hey, wie navigierst du? Benutzt du dein Handy zum Navigieren? Würdest du so ein Gerät nutzen, wenn es sowas gäbe? Und haben tatsächlich mal die Zielgruppe befragt. Es hat Überwindung gekostet. Am Ende war es dann Wettrennen, wer hat die meisten Leute befragt. Aber auch das hat unser Produkt eher bestätigt, muss man sagen. Also es war natürlich N gleich 300, könnte man noch ausbauen. Aber irgendwas war schon eine Stichprobe in der Kernzielgruppe. Und das hat uns dann eher da vorangetrieben zu sagen, wir bleiben dabei.
Und diese ganze Gründung hat im Rahmen eines Moduls stattgefunden oder war das einfach Eigeninitiative von euch?
Die war Eigeninitiative.
Oh, wow.
Also wir konnten das zum Teil dann verbinden. Ich habe dann einen Teil der Gründung mit meiner Masterarbeit verbunden. Deswegen habe ich meine Masterarbeit über globale Navigationssysteme und die Techniken und Marketing-Themen und Produkte geschrieben. Wenn du die jetzt im Schrank liegen hast, ist das nichts, was jemand rauszieht und sagt, wow, lass mich das bitte einmal lesen. Deswegen war das halt so der Versuch zu sagen, wie kann ich meine HMS-Arbeit damit verbinden mit unserer Produktidee? Und das hat tatsächlich Nils damals liebevoll unterstützt, auch zu sagen, bleib da dran. Das fand ich einfach auch sehr, sehr cool, dass die Uni die Flexibilität hatte, das zu tun. Und entsprechend konnten wir einige Sachen übernehmen, aber ein Großteil der Arbeit war tatsächlich nebenbei.
Ja, Nils Kannemann hattest du gerade schon erwähnt. Heutzutage hat die HMS auch einen eigenen Startup-Track, bei dem sich Studierende quasi schon mal im Gründen probeweise ausprobieren dürfen. Würdest du sagen, die HMS hat dich damals gut auf die Gründung vorbereitet oder auch gut unterstützt?
Auf jeden Fall. Ich fand schon, dass das, ich kann mir vorstellen, dass es ein besserer Raum ist als an anderen Unis, weil wir einfach zum einen die Projektgröße haben und die Größe der Uni insgesamt, dass du sowas schnell adressieren kannst. Ich fand, dass die Personen, mit denen wir uns hier umgeben, alle Fachwissen haben auf speziellen Bereichen oder die Leute nennen können, die Fachwissen in dem Bereich haben. Das heißt, das Netzwerk hat unfassbar gut geholfen, auch erste Gespräche zu führen. Plus einfach ein Fakt, dass Nils, finde ich, ein hervorragender Typ ist, der super viel Skills mitbringt und für uns auch einfach, wie es vorhin schon mal die Leidenschaft hat, zu sagen, Leute, das finde ich cool, lasst uns da zusammen drüber nachdenken, an den richtigen Punkten uns gechallenged hat. Sehr, sehr schöner Raum, finde ich, um das auszuprobieren, wenn man es versuchen will. Ohne relativ große Risiken, finde ich, war das für mich eine tolle Erfahrung.
Ja, du hast dann gesagt, ihr habt relativ schnell die Reißleine gezogen und euch doch dann für klassische Vollzeitjobs entschieden. Was würdest du denn Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen, die jetzt vielleicht auch gegen Studienende überlegen, nochmal ein Startup zu gründen? Würdest du rückblickend nochmal diesen Weg gehen oder eher davon abraten?
Ja, ich glaube, das ist eine Charakterfrage. Ich habe grundsätzlich nie das Gefühl von, hätte ich mal etwas anders machen sollen. Also das glücklicherweise empfinde ich das nicht so. Deswegen, weil viele Wege sich dann einfach auch so ergeben haben, wie sie sich ergeben haben. Ich finde, man könnte, hätte den Schritt weitergehen können, auf jeden Fall, um es zu probieren, das Produkt an den Start zu bringen. Ich glaube, das wäre durchaus auch erfolgreich gewesen. Aber es war dann im Nachgang wirklich für uns alle drei auch dieses Thema von interessanten Jobangeboten, die deine Karriere definieren, die anzunehmen gegen dieses Risiko. Ich finde, das muss man dann abwägen. Ich glaube durchaus, dass man sich 2-3 Jahre geben kann, ohne direkt den Job zu starten nach der HMS, weil viele empfinden einen starken Druck, den allerbesten Job der Welt danach zu finden, der eben einen möglichst guten Einstieg ins Berufsleben gibt. Da würde ich allen gerne so ein bisschen den Druck nehmen und sagen, wenn ihr eine andere Sache verfolgt, dann bleibt doch erstmal da dran, weil alle sind noch jung. Es ist noch, man ist relativ ungebunden. Man hat relativ geringe Verantwortung zu tragen für sich selbst in meisten Fällen. Deswegen ist das, wäre das jetzt meine Empfehlung zu sagen, wenn es etwas gibt, wofür ihr brennt, was nicht der klassische Karriereweg ist, würde ich den erstmal noch ein bisschen nachverfolgen.
Mhm. Du hast dich dann damals dafür entschieden, einen Job anzunehmen. Du bist bei Pilot Hamburg eingestiegen. Würdest du denn sagen, mit deinen Worten, das war der allerbeste Job zum Berufseinstieg?
Ja, das ist, vielleicht ist auch durch mein LinkedIn-Profil vielleicht nicht ganz so klar. Ich habe bei Pilot angefangen zu arbeiten, als ich hier an der HMS angefangen habe.
Ah, okay.
Überhaupt kein Problem, weil da war ich als Werkstudent und dann sozusagen gab es die Übernahme mit einem kleinen Jobangebot. Meinen ersten Job habe ich aber bei Accenture dann gehabt. Das heißt sozusagen, das war dann der Schritt für mich in die Unternehmensberatung. Kurz zu Pilot. Auch da an allen Stellen, muss ich sagen, habe ich so tolle Menschen kennengelernt. Mit einigen habe ich auch immer noch Kontakt und sehe sie regelmäßig. Das war damals nicht so gern gesehen, Werkstudentenstellen neben den Trimestern und dem Programm hier zu haben. Ich habe das Gefühl, das hat sich ein bisschen verändert. Also auch als ich den Podcast mit Sarah gehört habe, war das auch Thema. Ich habe da noch ganz schön Gegenwind bekommen mit der Ansage von, du schaffst das Programm dann eigentlich hier gar nicht. Also du wirst dem nicht gerecht werden. Das stimmt zum Teil, weil es einem einfach sehr viel mehr Arbeit abfordert. Das heißt, meine Wochen waren sehr lang. Für mich war es aber super wichtig, nebenbei zu arbeiten.
Wie viele Stunden hast du da so gemacht pro Woche?
20.
Ui.
Ja. Ja. Okay. Das war auch dann zum Teil, das ging auch nur, weil meine damalige Chefin einfach unfassbar cool damit umgegangen ist, dass ich sehr flexibel die Wochen bewegen konnte. Und als ich da war, alle wussten, wofür sie mich aktivieren und nutzen können und das einfach auch dann gut funktioniert hat. Ich habe das dann auch eine Zeit lang wieder reduziert, weil es dann zu viel wurde. Und dann zur Endphase habe ich das gar nicht mehr gemacht. Da habe ich dann gesagt, ich muss jetzt leider raus, natürlich um den Fokus zu halten. Weil ich auch ehrlich sagen muss, es hat mir einfach auch teilweise die Wochenenden verhagelt. In denen man sowieso hier in der Uni sitzen musste, was ihr, glaube ich, nicht mehr müsst.
Nicht mehr verpflichtend, aber wir sind trotzdem sehr oft
genau.
Hier, ja.
Deswegen ist jetzt nicht meine Hauptempfehlung zu sagen, arbeitet diese Anzahl an Stunden. Das würde ich, glaube ich, keinem empfehlen, weil es einfach sehr viel abverlangt, diese Zeit drumherum zu gestalten.
Mhm. Okay, also der erste richtige Job war dann bei Accenture.
Richtig, genau.
Was genau hast du da gemacht?
Also das war dann der Moment, wo wir mit unserem Produkt dann da saßen und dann ging Bewerbung raus und dann gab es die Möglichkeit für mich bei Accenture anzufangen, was für mich ein sehr wichtiger Schritt war. Natürlich war es genauso, dass die idealistische Vorstellung von, ich steige jetzt in die Unternehmensberatung ein und werde einfach da gucken, wie ich meine Karriere mache. Das war auch in vielen Fällen so. Ich bin dann bei Accenture im Media Management Bereich eingestiegen, der sehr fokussiert darauf war, auf alle Medien zu betrachten für Fortune 100 Companies global, die natürlich zum größten Teil einfach dann aus dem Dachbereich heraus, also Deutschland, Österreich, Schweiz, ihren Hauptsitz haben und die zu beraten in Agenturauswahl, in Pricing-Fragen, insgesamt im Setup oder auch allgemeinen Consulting-Themen, wie sie ihre digitale Customer Journey durchgestalten können. Also es war ein sehr breites Feld. Es war nicht ganz so 100% die klassische Unternehmensberatungserfahrung, weil wir ein sehr enges, kleines Team für Media Management waren, vor allem auch hier Hamburg-based, also auch global gab es, glaube ich, beim Media Management damals, lass es 300, 400 Leute sein. Und das war so ein bisschen wie die kleine Familie innerhalb des großen Konzerns. Accenture hatte damals, glaube ich, schon 500.000 Mitarbeitende. Mhm. Jetzt ist es, glaube ich, nochmal wieder mehr.
Mhm.
Und das war ein sehr cooler Start, aber auch da, warum war es so cool? Ich konnte relativ viele Skills auf allen Medien erlernen. Ich war relativ schnell in sehr großen Projekten mit entsprechend wichtigen Stakeholdern auf Kundenseite. Das ist das klassische Unternehmensberatungsbild von eigentlich hast du wenig Ahnung, aber du musst dann irgendwie loslegen. Ich habe auch sehr viel gearbeitet. Auch das ist eine Sache, die das Klischee leider erfüllt. Hatte aber damals immer die Motivation noch, das zu tun, weil ich einfach unfassbar viel gelernt habe. Also sehr steile Lernkurve. Hat einfach viel Spaß gemacht. Wo ich aber zurückkommen wollte, warum auch? Weil auch da ich eine sehr, sehr tolles, heterogenes Team-Setup um mich herum hatte. Es waren sehr tolle Menschen um mich herum, die mich begleitet haben. Ich fand es gut, dass mein Einstieg mit Female Leadership war. Also ich hatte sehr häufig in meinen Karrierepunkten auch Frauen als Managerin oder sozusagen im Leadership, der, ob es jetzt Country Director war oder halt irgendwie regionsübergreifend. Und das fand ich schon, ehrlich gesagt, von vielen Momenten sehr, sehr gut. Es ist nicht so, dass die Männer das nicht gut gemacht haben, aber ich fand tatsächlich, das war eine Perspektive, die dadurch eröffnet wurde, die auch mich in meiner Karriere, glaube ich, sehr geprägt hat, relativ früh von ManagerInnen umgeben zu sein, die eine starke Arbeit abliefern und mich da tatsächlich mitgeprägt haben.
In der HMS gibt es ja auch immer Projekte, da wird ja auch Projektmanagement erlernt. Natürlich ist es bei Accenture nochmal eine andere Nummer, aber würdest du sagen, du konntest trotzdem viel von deinem HMS-Wissen dort anwenden?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass die Leute relativ schnell verstanden haben, dass wir hier was gelernt haben, was im Endeffekt anwendbar ist auf alle Bereiche, dass du ein bisschen Handwerk erlernst, was du natürlich ausbauen musst. Aber für mich ist das so ein bisschen die Basis gewesen für alle Themen, die ich danach hatte, ob es bei Pilot schon war oder ob es dann bei Accenture war oder bei allen weiteren Schritten. Das Projektmanagement einmal eins ist was, was du einmal gelernt hast und dann überall mit hinnimmst. Natürlich wirst du immer besser darin. Du wirst tendenziell besser darin zu überlegen, was du nicht tust, im Vergleich zu dem, was du eigentlich vorher immer alles versuchst zu erledigen. Aber die reinen Skills von Präsentationen bauen, Strukturen einhalten, Kommunikation irgendwie auch beherrschen und verschiedene Stakeholder zusammenzubringen, ich glaube, das ist was, was man hier sehr, sehr gut lernt. Und das ist ein hervorragender Skill, der egal in welchem Bereich notwendig ist.
Gibt es ein Projekt von deiner Accenture-Zeit, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Viele sind mir tatsächlich in Erinnerung geblieben, weil es irgendwie so eine sehr prägende Zeit war mit intensivem Austausch. Wir haben damals aber einen deutschen Automobilkonzern begleitet, eine neue globale Agentur zu finden. Das war einfach deshalb so eine prägende Phase, weil es eine extreme Herausforderung war für so viele Märkte, die Analysen von, dann glaube ich waren es 5 oder 4, später nur noch weniger Agenturen. Es wurde sozusagen, war ja ein gestaffelter Prozess, wie viele kommen weiter. Und auch das erste Mal zu verstehen, wie viel Volumen im Geldsinne in Media steckt und über welche Summen man da spricht, wenn man sagt, es gibt eine globale Ausschreibung, was hängt dahinter? Und auch schon zu verstehen, wie ist es denn eigentlich für alle Beteiligten in diesem Prozess, die alle unfassbar viel Energie reinstecken, weil sie natürlich alle etwas gewinnen wollen und natürlich auch da Firmenerfolge dran hängen. Das mitzubegleiten war für mich sehr, sehr prägend. Da war ich relativ viel dann auch bei dem Automobilhersteller entsprechend vor Ort. Also es war dann auch natürlich viel Reise. Aber es war total beeindruckend mitzumachen und auch für mich super fordernd. Also aber auch grenzwertig fordernd, muss man ganz ehrlich sagen, weil die Arbeitsbelastung, das abzuliefern, einfach auch extrem hoch war und alle waren erleichtert, als diese Entscheidung dann getroffen wurde.
War wahrscheinlich auch ein relativ langes Projekt dann, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also die Ausschreibungen liefen dann 3/4 Jahr, dann gab es Präsentationen, bei denen man dabei war und ich glaube, der ganze Prozess hat bestimmt so ein Jahr gebraucht und das war nicht das einzige Projekt, was du dann gemacht hast, war natürlich dann mein Fokus. Aber das ist mir auf jeden Fall sehr in Erinnerung geblieben, weil es für mich auch einfach ein Anfang und ein Ende hatte. Und ich finde das auch ganz befriedigend, wenn Themen dann auch so einen offenen, also so einen richtigen Abschluss haben. Das ist etwas, was natürlich bei Accenture tendenziell eh so ist, dass du ein paar Monate auf dem Job bist, du aber nicht die ganze Kette durchmachst und entsprechend nicht das Gefühl hast von, hier habe ich jetzt was bewegt. Oder in der klassischen Beratung machst du ja Teilbereiche, wo vielleicht dann andere Specialists reinkommen, die den nächsten Teil machen. Das Projekt mit der Ausschreibung war eins von A bis Z und das war dann zu Ende, wurde die Agentur ausgesucht und dann war das Thema abgehakt.
2020 hast du ja dann auch einen Wechsel vorgenommen. Du bist zu Videobeat Networks gegangen und warst dort zunächst Account Director. Wie kam der Wechsel zustande?
Der Wechsel kam auch da wieder zustande durch tolle Menschen. Also durch eine damalige Anfrage, ob ich nicht Interesse hätte über einen sehr, sehr guten Kontakt. Und das war dann einfach so, dass ich sagen muss, ich hatte auch das Gefühl, bei Accenture irgendwann die Themen in meinem Bereich verstanden zu haben. Plus auch da gab es für mich einfach auch eine Situation, die sich geändert hat. Bin ich auch sehr offen drüber. Mein erster Sohn wurde geboren in meiner Zeit, als ich noch bei Accenture war. Dann war ich ein bisschen in Elternzeit und ich bin danach nicht voll zurückgegangen. Ich bin auf keine 100%-Stelle zurückgegangen, was auch nur da, danke an meinen damaligen Chef, total viel Akzeptanz gefunden hat in einem Bereich, der das prinzipiell nicht so als normal ansieht. Ich versuche es ein bisschen vorsichtig auszudrücken. Normalerweise erwartest du in Unternehmensberatung 120% Einsatz und das halt durchgehend. Das habe ich aber nicht mehr machen wollen, weil für mich dann einfach auch meine Familie wichtig war. Und dann war es sowieso so, dass ich das Gefühl hatte, vielleicht wäre es auch gut, meinen Horizont zu erweitern. Dann kam diese Anfrage, also eigentlich wurde ich sozusagen angeschrieben, hatte dann da ein Gespräch mit den damaligen Geschäftsführern bei Videobeat. Beide haben mich total begeistert, weiterhin im guten Kontakt auf eine Art und Weise. Ich finde, die haben mich einfach gefangen, weil sie die Firma gegründet haben. Dann wurde sie übernommen, dann ist sie sozusagen Teil der Dentsu, also großer Media Holding geworden. Und das war einfach total die spannende Phase. Und auch da war ich sehr personengetrieben, weil das einfach für mich immer viel ausmacht für meine Entscheidung. Wer sitzt da vor dir? Welche Ambitionen haben die beiden? In dem Fall waren es halt zwei. Und sie haben einfach einen so starken Innovationsgeist und Energie gehabt, dass ich dachte, cool, da gehe ich auf jeden Fall mit. Und dann bin ich rüber zu Videobeat, genau, war dann da Account Director. Hab dann im Endeffekt den Schritt in die Agentur gewagt, wo viele irgendwie gesagt haben, wieso gehst du aus der Beratung jetzt in eine Agentur? Bereue ich keineswegs, weil diese Perspektive dir auch ganz, ganz neue Felder ermöglicht, das natürlich einmal zu betrachten.
Von außen betrachtet wirkt es auf jeden Fall auch so, als wärst du gut gefördert worden, weil nach einem Jahr wurdest du dann Managing Partner, hast also auch eine Führungsposition eingenommen. Was hat dich denn an dieser Position so gereizt?
Also das war, wie du sagst, wirklich ich habe das Gefühl gehabt, Leute haben dort auch Potenzial gesehen und das wurde auch dann gefördert. Das ist immer was, wo ich natürlich sehr dankbar drüber bin, wenn du nicht nur selber dafür kämpfst, gesehen zu werden, sondern dass das auch passiert. Natürlich muss man auch ehrlich sagen, kommt das nicht von selbst. Also Eigeninitiative steht da, glaube ich, auf Platz 1, dass du halt den nötigen Drive und Biss mitnimmst, zu sagen, hey, ich möchte hier auch weiterkommen. Nicht nur das zu tun, sondern auch darüber zu sprechen. Und das wurde damals gesehen. Dann gab es einfach die Umstrukturierung, die Option. Und dann wurde ich damals in diese Stelle befördert. Auch da ist wichtig zu sagen, das sind alles immer... ist immer ein Team-Effort, der dahinter steht. Das ist nicht, ich als Einzelperson habe X gemacht und deshalb ist Y passiert, sondern ich habe mich in einem Feld von sehr, sehr fähigen Menschen bewegt, die alle irgendwo einen Weg gemacht haben und ich bin entsprechend dann auf diese Etappe gekommen. Und das war für mich natürlich Führungsaufgabe, die fordernd war, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also waren einfach dann auf einmal sehr viele Menschen, die Themen haben und die sie mit dir besprechen möchten und die du alle auch ernst nehmen möchtest. Auch da muss man sagen, das ist nichts, was du von jetzt auf gleich richtig gut machst. Vielleicht, wenn der eine oder andere das hört, wird er vielleicht denken, ja, hätte man vielleicht auch damals so und so machen können. Ich habe mit einigen Leuten Gespräche geführt, übrigens im Nachgang, die dann meinten, die ich geführt habe oder die Teil meines Teams waren, führen klingt immer so blöd, weil eigentlich muss ich sagen, ich habe versucht, die Leute bestmöglich zu enablen, das Beste zu tun, was sie tun können. Natürlich ging es auch viel um Problemlösung, aber das war für mich eine spannende Erfahrung, einfach das... der menschliche Teil meiner Arbeit dann größer wurde als der fachliche.
Würdest du sagen, auf diesen Teil, also Führungspositionen ausführen, hatte ich die HMS auch ein Stück weit vorbereitet oder war das eher Learning by Doing bei dir?
Tja, worauf hat mich die HMS vorbereitet? Die HMS hat mich vorbereitet darauf, dass du dich dein ganzes Berufsleben lang mit einem bunten Portfolio an Menschen umgeben wirst, das nicht tendenziell immer nach deiner Pfeife tanzt oder so ist, wie du es möchtest. Ich glaube, das Thema von diverse Teams bringen besseren Outcome. Das ist auch was bei Meta immer sehr großes Thema ist. Das frühzeitig zu lernen und nicht frustriert zu sein, weil du nicht mit deinen Peers umgeben bist. Darauf kann ich die HMS zum Teil vorbereiten, was ich finde, ich wirklich eine wichtige Erkenntnis ist, die dir auch dann nachher hilft. Echte Führung ist dann eher Learning by Doing, würde ich jetzt mal sagen.
Was waren da so die größten Herausforderungen für dich? Also den Workload hattest du schon angesprochen. Wahrscheinlich auch ein bisschen die Umverteilung, dass jetzt mehr Gespräche führen, das Persönliche im Raum stand?
Ja, also ich glaube, Workload ist tendenziell immer so eine Sache. Ich rede immer so ungern darüber, dass ich dann viel gearbeitet habe, weil das ist ja auch immer was ich entschieden habe. Und ich bin nicht so ein Freund davon, wenn Leute immer sehr viel darüber reden, wie viel sie arbeiten, weil man sagen muss, dann kannst du es ja theoretisch auch ändern. Also es liegt ja an einem selbst. Natürlich habe ich eine prinzipiell über die ersten Jahre meiner Arbeit verhältnismäßig hohe Workload gehabt. Das war aber auch irgendwie sehr bewusst gewählt, hat meine Karriere ja auch geprägt. der Schritt, ein Team zu führen, hat eine ganz andere Komponente auf emotionaler Ebene, sich nämlich zu fragen, wo stehe ich für die Firma, was du natürlich als Aufgabe hast, weil du agierst im Interesse einer Firma, die finanzielle Voraussetzungen gibt und auch natürlich Szenarien erreichen muss, damit die Firma funktioniert. Gegen ich als Person, der empathisch ist und emotional, und das irgendwie in Balance zu bringen zu den Wünschen, die dann halt alle um dich herum haben. Jeder möchte gerne weiterkommen, jeder möchte Karriere machen, jeder möchte mehr Geld, jeder möchte irgendwo sich gesehen fühlen, motiviert fühlen. Es sind ganz viele Dinge, die wir alle in unserem Alltag sich wünschen. Das ist, finde ich, die Herausforderung, da die Balance zu finden, weil du kannst nicht allen alles ermöglichen, dann agierst du nicht im Interesse der Firma. Wenn du komplett nur nach dem Interesse der Firma guckst, verlierst du die Leute. Und auch da würde ich sagen, in der relativ kurzen Zeit habe ich dieses Spiel nicht zu Ende gespielt und da gibt es unfassbar viel zu lernen und ich glaube, das ist was, was wahrscheinlich gute Führungskräfte ihr Leben lang bewegt. War aber für mich auf jeden Fall die deutliche Erkenntnis, das kostet mich unfassbar viel Kraft, weil diese Balance dauerhaft zu halten und plus immer natürlich aktiver Zuhörer zu sein, ist einfach eine sehr aufwendige Aufgabe. Deswegen schätze ich, respektiere ich alle, die irgendwie Menschen führen und das versuchen mit Leidenschaft zu machen, sehr, weil das ist tatsächlich, finde ich, einfach eine Herausforderung.
Ja, nach fast 2 Jahren bei Videobeat kam dann der Wechsel zu Meta. Das hatten wir gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Kannst du uns ein wenig erzählen, was genau du bei Meta machst? Was sind so deine Aufgaben?
Gerne. Also ich bin in der Rolle Client Partner bei Meta. Das bedeutet im Endeffekt, ich bin Teil des Sales-Teams, auch wenn wir kein klassisches Sales machen, weil unsere Kunden sind festgesetzt. Im Endeffekt sind es die größten Advertiser, die wir hier im deutschen, Österreich und Schweizer Markt haben. Und ich bin in der Rolle einem festen Kundenstamm zugeteilt, die ich über alle unsere Plattformen hinweg berate. Das heißt, wir reden über Facebook, Instagram, WhatsApp, das Thema Messaging umfasst, aber auch alles, was AR, VR, entsprechende Themen einfach, die wir als Firma vorantreiben, auch technologische Themen natürlich. Und das ist meine Aufgabe, das Ideal-Setup auf Kundenseite herzustellen, dass sie die allerbeste Performance haben für ihre Ziele. In vielen Fällen sind es performancegetriebene Kunden, die natürlich Abverkaufsziele haben. Es gibt aber auch natürlich Brandziele, ihre Markenwahrnehmung einfach zu stärken. Und das ist eine, würde ich mal sagen, allumfassende 360-Grad-Beratung auf allem, was halt Social Media angeht. Auch das, da agiere ich nicht alleine. Als kleinen Partner gibt es so ein bisschen die Perspektive, das ist aber je nachdem definiert sich so, die eine strategische hat. Das heißt, ich versuche eher langfristig zu schauen, wo geht's das nächste Jahr hin für die Kunden? Welche Bereiche müssen ausgebaut werden? Wo sehen wir noch Potenziale? Das mache ich aber immer im Team zusammen. Dann gibt's noch andere, viele, viele andere Teambereiche bei uns. Aber wir sind normalerweise so aufgebaut, dass es dann auch kleine Solutions Manager gibt, die dann wie so ein Tech-Team agieren oder manchmal auch mit mehreren zusammen in 3- oder 4er-Gruppen ein bisschen den technischeren Part abbilden. Und der andere Teil versucht sozusagen eher den strategischen, langfristigen Teil mit reinzubringen. Das definiert jedes Team so ein bisschen für sich, wie die Rollen sind. Aber meine Aufgabe umfasst im Endeffekt, unser komplettes Universum, was wir bei Meta haben, adäquat unseren Kunden beizubringen und das Bestmögliche für sie dabei rauszuholen.
Das ist wahrscheinlich eine Frage, die man nicht so eindeutig beantworten kann. Aber wie sieht denn bei dir so eine typische Arbeitswoche bei Meta aus?
Eine typische Arbeitswoche ist bei mir sehr viel geprägt über viel Kommunikation. Das ist aber auch was okay ist, weil das auch schon immer meine Arbeit geprägt hat. Das ist natürlich, es ist sehr kommunikationsaufwendig. Das heißt, ich spreche sehr viel mit meinen Kundinnen. Also, weil ich natürlich sagen muss, ich kann ihnen nur helfen, wenn ich verstehe, wo sie hinwollen. Das heißt, das ist ein Thema. Es ist aber auch sehr viel Thema, in den Teams zu kommunizieren. Normalerweise ist es so, jetzt sind wir kurz vor Peak Season. Also eigentlich sind wir mittendrin. Eine extrem wichtige Phase für Advertiser, global gesehen natürlich, die jetzt einfach Abverkäufe hervorrufen wollen. Ich weiß nicht, ob du deine Weihnachtslisten schon gemacht hast und vielleicht den einen oder anderen Rabatt jetzt irgendwie planst, zum Black Friday oder der Woche davor halt mitzunehmen. Diese Phase hat einen unfassbaren Wert natürlich für alle, die im Advertising sind. Und da geht's jetzt vor allem darum, wie können wir nochmal das perfekte Creative finden für euch? Müssten wir vielleicht dann nochmal irgendwie Support reinholen? Es gibt ja auch bei uns ein internes Creative Team. Gäbe es was anzupassen? Bespielt ihr alle Formate? Können wir vielleicht eine neue Perspektive eröffnen, dass wir das ganze Thema Messaging nochmal bringen? Weil natürlich WhatsApp eine große Priorität ist, zu sagen, was passiert denn eigentlich da in den nächsten Jahren? Das heißt, da führe ich einfach sehr viele Gespräche jetzt gerade noch über Dinge, die ich kurzfristig bewegen kann. Man muss aber auch ehrlich zugeben, in Peak Season passiert nicht mehr so viel. Das muss ich dann die Monate davor gepitcht haben, also an großen neuen Projekten, die wir anbringen. Das heißt, das würde bedeuten, eine technische Umsetzung, die vorher nicht möglich war, oder zum Beispiel das Kundengeld in Brand stecken, die vorher sehr performance-orientiert sind, zu sagen, wie können wir das denn hinbekommen, dass ihr den gesamten Funnel bei uns bespielt. Das sind meistens Themen, die sich jetzt nicht von jetzt auf gleich bewegen lassen. Einige Advertiser agieren natürlich schneller als andere, weil sie vielleicht ein kleineres Setup haben. Andere sind große globale Unternehmen. Da bedarf es einfach auch viel Stakeholder-Management, das halt zu klären. Das heißt, wie sieht meine Woche aus? Ich spreche super viel im Team. Ich spreche sehr, sehr viel mit Kundinnen und Kunden. Und am Ende versuche ich natürlich, an den richtigen Stellschrauben unsere Projekte abzuplatzieren. Und wir sind in einem ständigen Hin und Her natürlich zwischen Erwartungshaltung, Wachstumsziele unserer Firma, sowie aber auch makroökonomischen Entwicklungen. Wie viel kaufen denn die Menschen jetzt gerade oder nicht? Also das ist, glaube ich, ein großer Balanceakt, den wir einfach alle haben, die im Advertising tätig sind.
Hm.
Das bedarf einfach auch viel Kommunikation.
Beinhaltet das Stakeholder-Management auch viel Reisen zum Kunden oder läuft das mittlerweile nahezu alles digital ab?
Wir haben, würde ich mal sagen, eine sehr solide Art, digital zu arbeiten, die sich natürlich in einer Firma wie Meta auch nicht sonderlich erstaunlich ist, glaube ich, für alle. Es ist aber so, dass sich unsere Arbeit wie viele andere Bereiche auch dafür bedingt, dass man Beziehungen aufbaut. Und Relationship Building, jetzt um dieses englische Wort mal reinzurücken dafür, ist schon einfach was in Persona besser funktioniert als über digitale Calls. Und es gibt einfach auch einen gewissen Anteil, den ich selber auch sehe, der notwendig ist, um diese Gespräche einfach zu führen. Da muss ich einfach reisen. Und die Reisebereitschaft muss gegeben sein, ansonsten wäre ich falsch in diesem Job. Weil je nachdem, wie sich dein Kundenportfolio herausstellt, hast du die quer über die drei Länder halt sitzen und musst auch bereit sein, die regelmäßig zu besuchen. Und das ist aber auch was finde ich für mich immer was sehr Positives ist, was macht auch viel Spaß. Und es gibt ja meistens auch das Gefühl von, du hast mehr geschafft in 2 Stunden mit Leuten in einem Raum, als über 6 Wochen lang jede Woche einen Call zu machen.
In welcher Regelmäßigkeit oder wie oft passiert es, dass du dann auch tatsächlich zum Kunden fährst oder fliegst?
Ich habe jetzt gerade den Vorteil, dass ein großer, wichtiger Kunde für mich in Hamburg sitzt. Da ist es einfach so, ich würde mal sagen, im Schnitt sehe ich alle 2 Wochen jemanden aus diesem Kundenkonzern, weil da mehrere sozusagen zugehören. Und auch vorher, da war es dann mehr, dass ich verschiedene kleinere über Deutschland, Österreich, Schweiz verteilt hatte. Alle, würde ich mal sagen, 4 bis 8 Wochen sollte man schon irgendwie mal versuchen, sich zu sehen. Das ist aber je nach Größe auch ein bisschen die Frage, wollen das auch dann die Kunden? Kannst du so viel Neues erzählen? Ich würde aber schon denken, wir haben, um mal so eine grobe Zahl zu sagen, ich glaube, ich versuche eigentlich, dass ein Viertel meiner Termine in Persona stattfindet.
Mhm. Okay. Meta ist ja ein riesiger internationaler Player, der seine Wurzeln in den USA hat. Wie erlebst du denn so die Unternehmenskultur?
Ich finde das für mich tatsächlich eine sehr, sehr angenehme Unternehmenskultur. Natürlich hat die Firma auch super viel Veränderungen mitgemacht in den letzten Jahren. Und auch da passieren auch Dinge, die halt bedeuten, sie reagieren auf den Markt. Ich meine, es gab das Jahr irgendwie auch das Thema Entlassungen, war natürlich leider auch irgendwie in den Medien. Die Kultur, finde ich, ist etwas natürlich zum einen, was man selber prägt. Das ist ja auch die Frage, was bringe ich mit ins Büro, wenn ich da reinkomme. Zum anderen muss ich aber auch sagen, ich hätte nicht gedacht, dass es eine so starke Nähe vom Leadership zu den einzelnen Märkten gibt. Das heißt, wir haben, also Mark Zuckerberg selbst ist sehr präsent, auch wenn es sozusagen in Q&As ist, in intern. Es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, der ist nicht sichtbar und sein Leadership-Team und das Management-Team auch nicht. Hat mich am Anfang positiv beeindruckt, dass da selbst bei der Firmengröße und bei den Themen, die man sich so denkt, die dieses Top-Leadership hat, wird trotzdem eine gewisse Nähe gehalten. Wie viel dir das dann auch wirklich als Einzelperson bringt, dann halt in diesen Calls zu sein und diese Q&As mitzumachen, das muss jeder für sich entscheiden. Ich persönlich finde das einen großen Mehrwert für die Firma und dass man spürt in jeder Pore von allen, es ist ein Tech-Konzern, die Leute haben Lust, die wollen Visionäre sein, die nach vorne gucken und das kann auch sehr motivierend sein, diese Person dann wahrzunehmen.
Und auf der Mikroebene, also das Hamburger Office, wie ist da so die Verteilung? Sind da alle im Office? Sind viele im Homeoffice? Wie ist da so der Split bei euch?
Also es ist so, dass wir natürlich in der Phase der Pandemie volle Flexibilität hatten und auch danach noch. Aber auch bei uns gibt es den Wunsch, dass natürlich eine Office-Anwesenheit herrscht, was ich aber persönlich auch vollkommen okay finde, weil entsprechend auch darüber dann eine gewisse, für mich persönlich jetzt gesprochen, ich weiß, da spalten sich wirklich stark die Meinungen, aber für mich findet sich mehr Effizienz, mit meinen Kolleginnen und Kollegen zusammen zu sein in einem Raum. Es muss nicht 5 Tage die Woche sein, aber wenn es halt ein Teil der Woche ist, ist das für mich auch immer sehr positiv. Wir haben eine globale Richtlinie, die heißt 3 Tage die Woche im Büro, und die ist für mich aber sehr, sehr annehmbar, weil man auch ehrlicherweise sagen muss, dass unsere Büros total angenehm sind. Das ist kein schlechter Ort, an dem man sich aufhält, das einfach mal so zu sagen. Plus, ich bin einfach gerne mit meinen Kolleginnen und Kollegen zusammen. Das ist für mich auch was Positives.
Wie viele Leute sind da so ungefähr im Hamburger Standort?
Ich glaube, wie viel haben wir insgesamt? Da ist auch, einige sind auch full remote. Das heißt, die sind natürlich komplett. Das ist vor allem natürlich dann Entwickler oder halt Bereiche, die nicht wie wir jetzt irgendwie sehr kundenzentriert irgendwie im Sales sind. Ich glaube, wir sind 130, 150 hier am Hamburger Standort. Lass mich jetzt nicht lügen, weiß ich nicht so genau. Es gibt einen Kern von Menschen, die natürlich regelmäßig im Büro sind. Das wird sich aber bei uns auch nochmal wieder jetzt ein bisschen ändern, durch natürlich einfach globale Richtlinien. Prinzipiell hat das Office, glaube ich, nicht in der Maximalauslastung genug Platz für alle, aber der Fall tritt auch nicht so oft ein, weil natürlich auch man sagen muss, ich bin ja auch unterwegs, die anderen sind unterwegs. Das heißt nie, dass wir alle gleichzeitig immer zusammen im Büro sind.
Ja, du hast ja in deiner Karriere bisher viele unterschiedliche Steps hingelegt, vom Startup zum jetzt multinationalen Konzern. Was hat dir denn so am besten gefallen, rückblickend?
Mir hat alles sehr, sehr gut gefallen, weil alles irgendwas mitgegeben hat, was du vielleicht in anderen Bereichen nicht so finden würdest. Das eine gibt dir sehr viel Hands-on-Mentalität, wo du sagen musst, ich mache jetzt eigentlich alles alleine. Das andere gibt dir vielleicht mehr die Möglichkeit, in größeren Teams zu agieren. Und ich finde, es ist eher so die Frage, was nimmst du raus an Skills, die dir halt für deinen nächsten Step vielleicht irgendwie auch weiterhelfen und dich irgendwie bereichern. Und ich fand vor allem, was mir immer sehr geholfen hat, ist, verschiedene Situationen herzustellen, wo ich entweder komplett alleine für mich arbeite, in Teams arbeite, Dinge eher strukturiere und abgebe oder Dinge mal komplett alleine mache. Also das ist natürlich, ich war immer Freund davon, wenn meine Vorgesetzten und Führungskräfte auch mal die Arbeit gemacht haben, die man selber macht, weil das einfach ein ganz anderes Verständnis dafür schafft, wie sieht es eigentlich aus, was die Person 5 Tage die Woche leisten. Jetzt bin ich bei Meta ja gerade sozusagen in der IC-Rolle, Individual Contributor, das heißt, ich bin sehr stark auch für mich selbst verantwortlich. Und diese Freiheit und Flexibilität ist was Positives, heißt aber auch, dass du unternehmerisch denken musst und nicht in einem Konstrukt aufgefangen wirst ständig, wo du an die Hand genommen wirst, sagen wir es mal so.
Mhm. Ein weiterer Jahrgang an der HMS hat jetzt gerade seinen Studienabschluss gemacht. Im Dezember ist die Zeugnisübergabe. Was würdest du denn jungen Absolventinnen, Absolventen oder generell Menschen, die sich für die Medienbranche interessieren, für einen Rat auf den Weg geben?
Ich finde, zum einen, lasst euch ein bisschen Zeit. Also, weil ich glaube, das habe ich ja vorhin schon gesagt, das baut sich aber auch in der HMS natürlich, weil man dem Abschluss entgegenfiebert, man spricht viel über die Perspektive, über Berufe, was möchte ich erreichen, wie soll mein erster Job sein? Das ist ja alles etwas Positives. Da ist sehr viel, kommt aber auch sehr viel Druck. Und ich finde, jedem steht es auch zu, nach dieser Zeit erstmal sich zu orientieren, vielleicht ein Gespräch mehr zu führen bei einer Firma, bei einer anderen, vielleicht sich auch zu fragen, ist es okay, wenn es kein riesig bekannter globaler Konzern ist, wäre es auch in Ordnung, eine Firma zu nehmen, die um die Ecke ist, wo 5 Leute sitzen, die mich aber so begeistern, dass ich das gerne machen möchte. Und ich glaube, da so ein bisschen offen zu bleiben und nicht engstirnig zu werden, ich muss jetzt etwas suchen, was meinen Lebenslauf maximal nach vorne bringt und danach suche ich. Ich glaube, diese Suche führt dich oft nicht zum Ziel. Dann bist du halt sehr extern getrieben durch, wie finde ich jetzt die perfekte Company zum Start.
Ja, ein sehr wertvoller Rat auf jeden Fall. Zum Abschluss würde ich dir gerne noch eine etwas persönlichere Frage stellen. Das neue Jahr steht ja vor der Tür. Hast du für 2025 Ziele, privat oder beruflicher Natur, die du gerne nächstes Jahr umsetzen möchtest?
Oh, schöne Frage. Ziele für 25. Also ich habe zum einen, bin ich nie so, dass ich mir tatsächlich irgendwelche Neujahrswünsche gebe, was ich erreichen möchte. Aber ich finde, es gibt schon Themen, die mich bewegen, weil es ja auch nicht so, als würde ich sagen, alles läuft 100%ig perfekt und rund. Es ist eine Sache, die mich persönlich betrifft, ist einfach immer noch die Balance zwischen meinem privaten und meinem Berufsleben. Die schreckliche Work-Life-Balance ist eine Sache, die immer in Bewegung ist, die irgendwie nie ein Ende findet im Sinne von, jetzt habe ich es geknackt. Aber es gibt schon ein paar Themen, die für mich wichtig sind. Natürlich ist es einfach so, ich möchte mehr Raum finden für Dinge, die mich persönlich auch bewegen. Also es ist einfach, ich bin gerade in einem sehr klaren Austausch zwischen Familie und Arbeit und das Verständnis dafür zu erlangen, vielleicht auch, wo manche Themen nicht ganz so essentiell sind, noch die halbe Stunde dran zu hängen, sondern dafür eher etwas anderes zu machen. Das heißt, wir bewegen uns im Work-Life-Balance-Bereich, das ist ein Thema. Das andere Thema ist aber auch für mich ganz klar beruflicher Erfolg auf meinen Themen, auf meinen Kundinnen und Kunden im nächsten Jahr 25 bewegt mich schon, weil einfach das auch immer ein Antrieb ist für mich, bei meiner Arbeit natürlich gut zu sein, da halt irgendwie zu performen, da irgendwie auch sichtbar zu sein. Das ist schon was ich immer mit reinnehme. Es hat eine andere Perspektive bekommen, seitdem ich natürlich Familie habe, dass das nicht alles ist. Und ich glaube, das ist, glaube ich, für mich so ein bisschen eher, das wird meine Herausforderung bleiben, wie ich das gut hinbekomme, alles unter einen Hut zu kriegen und trotzdem dabei auch glücklich zu sein, mich selbst nicht zu verlieren und hier und da vielleicht die Arbeit etwas weniger wichtig zu sehen und dafür die anderen Dinge nach vorne zu bringen.
Ja, dann drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen, dass du eine gute Work-Life-Balance für dich findest und vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch.
Lasst gerne einen Kommentar da, wenn euch diese Folge gefallen hat. Ansonsten bis zum nächsten Mal.